You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Herzlich willkommen zur Episode 327 vom German Gunners Podcast. Wir wollen über unser 4-0 bei Leeds United am Wochenende sprechen und vorausblicken auf das Liga-Pokal-Halbfinale zu Hause gegen den FC Chelsea. So ist es richtig. Christian weilt in Fernost. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Deswegen ist es eine große Freude und Ehre, dass Simon heute zu Gast ist. Guten Abend.
Guten Abend, Felix.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben durchaus über positive Dinge zu sprechen in dieser Episode. Und was für ein Wochenende in der Premier League. Letztes Wochenende, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich will nicht sagen Tränen bei den Arsenal-Fans, aber schon eine gewisse Untergangsstimmung. Und bei diesem Wochenende mit dem eigenen Sieg und einer Niederlage von Villa und dem Remis von City sieht das doch ganz schnell wieder anders aus. Fußball ist ein kurzlebiges Geschäft.
Ja, so ist es. So schnell kann es gehen. Deswegen bin ich bei diesem Schwarzmalen auch gar nicht immer so dabei, weil die Liga ist auch gerade in der Premier League so ausgeglichen. Das ist jetzt vielleicht nicht mit Bayern in der Bundesliga vergleichbar. Das heißt, es kann jedes Wochenende komplett wieder in die Gegenrichtung schlagen, wie man eben heute wieder gesehen hat. Von daher ist doch wieder alles im Lot.
Ja, was für ein Sonntag. Es wäre ganz angenehm, wenn man samstags spielt und Sonntag dann zumindest so ein bisschen nebenbei verfolgen kann. Späte Siege, komischerweise eine Villa-Mannschaft, die in Überzahl es nicht schafft, gegen Brentford ein Tor zu machen. Für uns natürlich gut, auch wenn wir in knapp 2 Wochen auch gegen Brentford spielen müssen. Also wir sollten gewarnt sein. Und City nach 2-0-Führung gegen die Spurs nur unentschieden. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich auch definitiv noch Abbitte leisten, weil ich natürlich die Spurs, wie viele andere allerdings auch, in der Hangouts-Gruppe schon zur Halbzeit beerdigt hatte.
Ja, ich gehörte auch dazu. Also vor dem Spiel war ich eigentlich relativ zuversichtlich, weil ja doch die Spurs immer bei City was geholt haben die letzten Jahre, aber dann nach dem 2-0 dachte ich, okay, das wird heute nichts. Wurden wir eines Besseren belehrt, zum Glück.
Zum Glück. Genau, bevor wir auf unser Spiel noch ein bisschen näher eingehen, vielleicht noch mal ganz kurz, weil das durchaus ja auch so ein bisschen jetzt passt zu dem Wochenende, die Stimmung der Fans. Ich hatte mit Christian in der letzten Episode auch drüber gesprochen und ich weiß, dass du aus meiner Sicht ein wohltuendes Beispiel dafür bist, dass du nicht sofort in die eine wie in die andere Richtung ausschlägst, also sozusagen völlig überbordender Jubel und große Tristesse und Traurigkeit. Ich fand es aber nach der Niederlage gegen United schon extrem, dass es auch wirklich, ich sag jetzt mal, Personen, die das dann ja auch sozusagen mehr oder weniger kommuniziert haben, getroffen hat, die irgendwie Angst, Panik bekommen haben, dass wir es halt nicht schaffen oder dass die Mannschaft nicht gut genug ist, mit dem Druck umzugehen und solche Sachen. Trifft dich das dann gar nicht, beziehungsweise siehst du das gar nicht so negativ, sagst du, ja, ist halt eine Niederlage, kann mal passieren oder wie gehst du mit solchen Rückschlägen um, ist, glaube ich, die vielleicht einfachere Frage.
Ja, ich glaube, ich kann da relativ gut differenzieren von dem, was passiert ist. Also das, was Fakten sozusagen sind. Wir wissen, wir haben letzte Woche gegen United verloren. Und zwischen dem, was noch kommt, was eigentlich alles nur Spekulation ist. Und es liegt natürlich in der menschlichen Psyche irgendwie so drin, dass man aus den Vorjahren Rückschlüsse auf zum Beispiel dieses Jahr zieht. Das ist ja, glaube ich, so das Grundthema bei den Fans zumindest. Ich würde da die Mannschaft komplett rausnehmen. Ich glaube in keinster Weise, dass die Mannschaft, die Spieler solche Gedanken haben, oh Gott, wir könnten es wieder nicht schaffen etc. Ich glaube, da sind die Profis genug.
Dazu aber kommt, sie sagen schon recht häufig, dass diese 3 zweiten Plätze so eine Art ja auch zusätzliche Motivation immer noch sind.
Das glaube ich schon. Also positiv, und da ist Arteta auch, glaube ich, ein wichtiger Baustein. Ich glaube, der kann solche Themen sehr gut ins Positive, zur Motivation bringen. Und dann kommen natürlich auch Spieler von außen, ein Madueke, ein Eze, ein Gyökeres, Zubimendi, die haben diese letzten Jahre ja gar nicht miterlebt. Das heißt, die bringen da nochmal ganz andere Einflüsse mit rein. Von daher glaube ich wirklich, dass es die Spieler gar nicht so trifft bei den Fans. Ich kann das schon, wie gesagt, nachvollziehen, dass man dann relativ schnell in die Vergangenheit abdriftet und sagt, oh Gott, das könnte wieder passieren. Ich stelle mir dann immer die Frage, aber wieso sollte es denn immer negativ sein? Also es könnte doch genauso gut umgekehrt sein. Jetzt haben wir letzte Woche verloren, eben. Jetzt gewinnen wir zwei Spiele hintereinander. Die City verliert gegen Spurs, gegen Liverpool und schon sind wir wieder mit 10 Punkten vorne. Also ich bin da versucht, ich bin halt wahrscheinlich durchaus ein positiver Mensch, so im Generellen, und dann ja, spiegelt sich das bei Arsenal bei mir wahrscheinlich auch wieder. Aber ich kann natürlich schon einschätzen, und auch wenn ich jetzt so ein Spiel analysiere, ich weiß, dass es schlecht war, dass es nicht gut war. Ich ärgere mich natürlich darüber. Aber ich versuche diesen Ärger dann nicht gleich auf irgendwelche zukünftigen Ereignisse mit einzubeziehen und zu sagen, ja gut, jetzt wird es eh nichts. Sondern ja, so jedes Spiel für sich sehen, klingt immer sehr abgedroschen, aber damit komme ich eigentlich die letzten Jahre auch relativ gut zurecht.
Ja, genau. Bei mir ist es halt so, ich sehe schon, dass wir schlecht gespielt haben, und ich sehe halt auch, dass wir in bestimmten Mannschaftsbereichen, Stichwort Sturm, eigentlich so ein Problem halt immer so ein bisschen auch mitschleppen. Und ich sehe auch die vielen Verletzten in der ersten Saisonhälfte, das ja nachhaltig schon einen Effekt hat für die, ich sage jetzt mal, Frische der Spieler. Auf der anderen Seite würde ich halt auch sagen, es gibt wenige Mannschaften, die halt ohne Niederlage durch eine Saison laufen, und du kriegst halt in dem Sinne immer mal auch ein Spiel, wo du, ja, wo es einfach nicht läuft. Es gibt halt einfach Tage, da kannst du noch so gut sein, es läuft nicht, und es gibt halt auch Tage, wo du halt einfach mal richtig schlecht bist oder schlechter spielst als ein Durchschnitt, und dann verlierst du halt auch mal ein Spiel, selbst gegen einen Gegner, der vielleicht nicht dominant war wie United, sondern auch, ja, ich will nicht sagen Spielglück hatte, aber zumindest es gibt halt auch mal so Tage, wo es für den Gegner dann halt läuft. Ne? Hatten wir ganz häufig auch in der Saison, dass viele Spiele für uns einfach auch gelaufen sind, weil wir vielleicht das erste Tor gemacht haben oder solche Sachen. Und das in dem Sinne passiert, das erwischt dich das halt auch mal. Aus meiner Sicht ist es dann letztendlich, und da bin ich dann auch schon immer überrascht, wie sehr quasi ein Ereignis diese Emotionen halt triggert. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie das dritte oder vierte Spiel in Folge verloren hätten, dann wäre ich, glaube ich, auch auf dieser Schiene. Dann würde ich halt auch sagen, sieht nicht gut aus. Auf der anderen Seite, klar, du spielst in der Premier League zweimal unentschieden, verlierst dann einmal, aber würde ich sagen, ist noch nicht so, dass man da völlig panisch werden muss. Aber ich glaube, das ist so ein, ja, vielleicht so ein bisschen das Grundsatzproblem, dass mehr über das Ergebnis eigentlich gesprochen wird als über, oder ganz häufig in der Nachbereitung finde ich auch, es wird immer sehr viel an den Ergebnissen gemessen als jetzt an konkreten Spielverläufen oder so, ne? Also sind dann auch alle froh und happy, wenn du irgendwie nur 1-0 gewinnst, dann trägt sich das auch über die nächsten Tage. Kannst du noch so schlecht gespielt haben. Gleichzeitig, wenn du dann mal verlierst, ist die Stimmung mega schlecht, und es wird dann beispielsweise auch, ja, das, was in den 90, 95 Minuten passiert, ist dann mehr oder weniger auch so beiseite gewischt.
Ja, und ich finde auch, also selbst bei Siegen habe ich teilweise das Gefühl, wenn es dann eben so ein knapper Sieg ist, wie gegen die Wolves zum Beispiel, dass dann trotzdem daraus gemacht wird, oh Gott, wir spielen ja jetzt schon schlecht und wir gewinnen zwar noch, aber das wird dann bald nicht mehr so sein. Ich versuche das halt immer in die positive Richtung zu drehen und zu sagen, ja, wir spielen in Anführungszeichen schlecht oder nicht gut oder nicht so gut, wie wir könnten, und wir holen trotzdem die Punkte. Oder wir spielen drei Spiele lang oder drei Spiele hintereinander, gewinnen wir nicht und sind trotzdem noch 4 Punkte vorne, weil wir uns eben diesen Vorsprung erarbeitet haben. Genau dafür gibt es ja sozusagen diesen Vorsprung, dass man sich halt auch mal so eine Schwächephase, die es nun mal in der Premier League einfach gibt, leisten kann. Und ich war aber genauso zuversichtlich, dass ich mir gedacht habe, die Spieler, die sind ja gut genug, die verlernen ja nicht von heute auf morgen das Fußballspielen und die kommen da wieder raus. Und man hat es auch in der Champions League gesehen. Da sagen dann viele immer, ja, das ist was ganz anderes. Das mag schon sein, weil die Gegner da anders eingestellt sind. Aber allein auch durch so einen Sieg wieder am Mittwoch, auch wenn es um nichts ging, kannst du dir wieder Selbstvertrauen holen. Dann kam jetzt Leeds und schon sieht es wieder viel, viel positiver aus. Und man hat auch gestern wieder gesehen, kommen wir sicher gleich noch zu, das sah schon gerade so nach den ersten 20 Minuten ab dann eigentlich schon wieder sehr, sehr positiv aus.
Ja, klar, natürlich. Und ich denke, dass einzelne Spiele sowieso nie Gradmesser sind, sondern man muss aus meiner Sicht immer versuchen, Entwicklung in einer Saison zu sehen. Und ich glaube auch, und das ist ja auch so ein gern genommener Punkt, der immer unterstellt wird, dass Arteta oder so irgendwie Dinge nicht sieht oder solche, dass die Fans immer alles besser wissen. Wir haben halt einfach wirklich gar keinen Blick in das Innere der Mannschaft. Wir sehen die Absolut. Spieler in ein paar Minuten in Videos im Training und dann halt in den 90 Minuten auf dem Platz. Und das ist so aus meiner Sicht sowieso, verbietet das eigentlich so ein bisschen, da auch weitergehende Einschätzungen zu treffen, die über das eigentliche Spiel hinausgehen. Arteta war ja nach der Niederlage gegen United sehr, sehr optimistisch, ne? Also, oder auch sehr, sehr fast schon euphorisch, weil er meinte, ja, einfach bitte weiter dabei sein, die Mannschaft unterstützen. Wir werden in den nächsten Monaten, das kann ich versprechen, sehr viel Freude haben. Womit wir so ein bisschen beim Wochenende sind, nämlich die Freude, die zurückgekommen ist. Ich hatte auch den Eindruck, dass nach der Champions League so ein wohlwollendes Nicken bei den meisten war, im Sinne von, ja, war nicht mehr wichtig, Sieg geholt, okay. Richtig wichtig war es dann bei Leeds am Samstagnachmittag. Und ich muss sagen, alles in allem war ich positiv überrascht und ich gebe es auch ehrlich zu, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir aus dem Samstagnachmittag in der Art und Weise rausgehen, auch nach den letzten Auftritten. Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht und musste es der Mannschaft und auch dem Trainer, glaube ich, relativ hoch anrechnen, die Art und Weise, wie wir dieses Spiel über weite Strecken gespielt haben. Hätte ich nach den letzten Auftritten eher nicht damit gerechnet. Ich hatte schon mehr Krampf und auch ein engeres Spiel erwartet.
Ja, also ich muss sagen, ich war irgendwie, trotz dass das Mittwochspiel irgendwie so unwichtig war, sehr, sehr positiv, weil das, klar, Havertz kam zurück, man hat gemerkt, dann Gyökeres, das harmoniert so ein bisschen besser. Allein solche kleinen Funken haben wir dann schon gedacht, naja, das kann man sicher ins Wochenende übertragen. Dann war ja klar, dass Havertz auch startet und ja, das. Also ich hatte irgendwie nie die Zweifel, dass es schwierig wird. Bin jetzt noch nicht auf 5-5-4-0 ausgegangen, aber ich hatte mir schon gedacht, ja, ich glaube, wir können jetzt mal wieder so ein Statement setzen und auch mal wieder ein Spiel klar gewinnen. Das war ja immer so ein bisschen auch das, was uns auch die eigenen Fans uns angekreidet haben. Naja, wir gewinnen ja nur knapp immer. Klar, ich kann mich an die Saison vor 2 Jahren erinnern, wo wir da gefühlt in der Rückrunde jedes Spiel 5-6-0 gewonnen haben. Natürlich ist das schön. Aber im Endeffekt zählen die 3 Punkte. Und ich glaube, jetzt so am Wochenende war es dann auch wichtig, dass man hinten raus nicht das dann auslaufen lässt und dann irgendwie ja das 2-0 über die Zeit bringt, sondern dass man halt auch noch das dritte, das vierte nachlegt. Hätte sogar, wenn man die Chancen von Jesus gesehen hat, wahrscheinlich noch 5 oder 6-0 sein können. Von daher, ja, da hat die Mannschaft schon gezeigt, dass sie es auch können.
Allerdings war es natürlich aber unter Voraussetzungen, wo man, ich sage immer so, der geneigte Arsenal-Fan, ich klammer dich da vielleicht mal aus, zumindest, ja, ich will nicht sagen Bauchschmerzen hat, aber so eine leichte Anspannung war auch schon da, auch bei mir, ne, weil Leeds nur eine Niederlage aus den letzten 10, eigentlich ganz gut in Form, schwierig zu bespielen zu Hause, enges Stadion, sehr emotionale und euphorische Fans, also eigentlich so ein bisschen die Zutaten, die wir halt gar nicht haben wollen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass wir so 10, 15 Minuten benötigt haben, um ins Spiel zu kommen. Aber wie wir dann quasi nach einer Viertelstunde das dann auch viel mehr kontrolliert haben und eigentlich Leeds auch mehr, ja, eigentlich fast dauerhaft in deren Hälfte gedrückt haben, fand ich schon wirklich gut. Woran machst du das fest, dass wir so ein paar Minuten gebraucht haben und was war dann besser in diesen zweiten 30 Minuten in der ersten Halbzeit, so ab der 15. Was haben wir da besser gemacht, dass wir dann auch ja verdient 2-0 in Führung gegangen sind?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es eigentlich gar nicht so genau festmachen, woran das lag. Vielleicht waren es die typischen Anfangsschwierigkeiten. Du hast ja auch gerade erwähnt, ist auswärts immer schwierig. Die Fans, die waren sehr, sehr laut, fand ich. Also am Bildschirm hat man sehr laut gehört. Dann kleines Stadion etc. Dann das Wetter war jetzt auch nicht so prickelnd. Ich glaube, da musst du einfach wieder mal ein bisschen warm werden, so ein bisschen Anlaufzeit. Ist, glaube ich, ganz normal. Von daher habe ich das jetzt nicht irgendwie negativ gesehen. Aber ja, also es hat doch schon ein bisschen gebraucht. Ich glaube, dieser eine Schuss dann nach 10 Minuten von Leeds, das war so ein bisschen so ein kleiner Wachmacher vielleicht. Wir sollten jetzt ein bisschen noch mehr Kontrolle reinbringen, weniger Fehlpässe machen und Ja, dann ging das eigentlich so schleifend über. Und das 1-0 war natürlich wichtig. Dann, ich glaube, das war so der Dosenöffner, schön rausgespielt, dass wir dann danach gelegt haben.
Ja, klar, natürlich. Also es ist halt, Auswärtsspiele können halt dann, wenn du in Führung gehst, meist angenehmer laufen. Wir wissen zu gut, dass es auch anders sein kann und wir häufig auch im Rückstand mal hinterher geeilt sind. Mein Eindruck war so ein bisschen, dass wir gebraucht haben, uns so ein bisschen im Mittelfeld zu sortieren. Und ich war auch zu Beginn irgendwie sehr am Überlegen, wer wo eigentlich spielt und wer welche Rolle hat. Also diese Kombination Subimendi, Declan Rice und Havertz hat ja so in der Form auch noch nicht gespielt. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das sich ein bisschen einrenken musste. Dann der kurzfristige Ausfall von Saka noch, mit Madueke dann auf der rechten Seite, hat sich zum Glück gar nicht negativ bemerkbar gemacht, aber ich hatte schon den Eindruck, dass wir so eine Viertelstunde gebraucht haben, um im Mittelfeld so ein bisschen, ja, die Räume halt zu schließen. Und als das dann besser war, hatte ich dann auch den Eindruck, dass Leeds so ein bisschen mit unserer Dominanz im Mittelfeld nicht klar kam. Wir dann mehr oder weniger es geschafft haben, Mittelfeld einerseits erstmal überhaupt Konter zu unterbinden, Räume gut zuzustellen. Und wir hatten dann halt irgendwie auch, ja, den Platz quasi, um auch das Spiel dann aus dem Mittelfeld heraus zu öffnen, Madueke einzusetzen, der dann die ein oder andere Ecke auch rausgeholt hat. Und komischerweise nach zwei Ecken mehr oder weniger fielen dann halt auch die beiden Tore. Das war aus meiner Sicht so ein bisschen der, ja, ich will mal sagen, die anfängliche Neujustierung im Mittelfeld war so ein bisschen der Grund, warum wir es halt nicht direkt geschafft haben, Dominanz auszustrahlen. Aber es hat sich dann sehr, sehr schnell verfestigt und man muss auch, glaube ich, Kai Havertz da ein großes Lob aussprechen, dass der sehr schnell zumindest es geschafft hat, Wirkung zu zeigen im Spiel nach vorne. Und Subimendi und Rice waren aus meiner Sicht eh eigentlich eher die unproblematischeren Teile. Das hat dann ganz gut funktioniert. Und du hast es schon gesagt, 1-0 gut rausgespielt nach einer Ecke. Also überhaupt erstmal wieder sich die Ecken zu erarbeiten. Da sind wir ja auch immer einer Meinung, dass das schon Leistung an sich auch ist. Und ja, Madueke eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung über das gesamte Spiel, insbesondere in der ersten Halbzeit, hat sich dann belohnt mit Vorarbeit und jetzt ja nachträglich noch korrigiert auch
Genau,
mit
Tor.
Tor. Zu Recht auch aus meiner Sicht. Also es ist nicht, ja, meinetwegen, dann würde jeder Ball, der aufs Tor geht, in dem der Torwart irgendwie noch dran ist oder so, wäre dann ja quasi ein Eigentor.
Genau.
Gut, dass das noch geändert wurde. Nee, aber ich glaube, Madueke war dann in dem Sinne auch einer der Aktivposten und wir haben es dann halt auch geschafft, wirklich das Spiel ja breit zu machen, zur Grundlinie mal zu gehen. Also all das, womit Leeds dann auch erwartbar Probleme hatte.
Ja, und was ich ganz interessant war, ist, ich habe mir dann jetzt im Nachhinein nochmal die Statistik angeschaut, dass das 50-50 Ballbesitz war. Also, dass wir dann doch Leeds öfter mal den Ball überlassen haben. So gerade in der zweiten Hälfte gab es auch wieder so 10 Minuten, Viertelstunde.
Naja, die
Aber
erste Viertelstunde, glaube ich,
ja,
ne?
aber total im ungefährlichen Bereich. Also, die hatten ja einen Schuss aufs Tor und das war, glaube ich, irgendwie ein Kopfball nach einer Ecke. Das war irgendwie total ungefährlich. Raya hatte, glaube ich, nichts zu tun und der Ballbesitz, der war dann. Ja, in dem ungefährlichen eigenen Drittel vermutlich. Und das ist auch sowas, was ich jetzt bisher so noch nicht von uns kannte, dass man auch einem vermeintlich schwächeren Gegner doch mal mehr Ballbesitz überlässt. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber vielleicht war es mal so ein taktisches Mittel, dass man eben nicht die ganze Zeit drückt und dominiert, sondern dass man sich da auch immer mal wieder so kurz zurückzieht. Alles im ungefährlichen Bereich. Heißt nicht, ist dir das auch aufgefallen? Also irgendwie fand
Ja,
ich das.
also ich habe zumindest den Eindruck, auch schon in den letzten Spielen immer mal wieder gehabt, dass wir von dieser Prämisse der 90 Minuten totalen Kontrolle, Dominanz schon länger weg sind. Aus guten Gründen. Ich glaube, es ist aufgrund der Vielzahl der Spiele und der vielen Verletzungen schlichtweg auch nicht durchgehalten. Das konnte man nicht durchhalten über eine Saison. Und ich finde, und weiß nicht, ob das alle so sehen, aber ich finde halt, Arteta macht fast alles richtig und hat nach und nach jetzt immer schleichend so einen pragmatischeren Weg eingeschlagen auch. Das Ziel ist jetzt sozusagen, Spiele zu gewinnen. Also diese ganzen engen Spiele, die wir gewonnen haben, Da könnte man natürlich zu Recht sagen, Dominanzkontrolle war nicht da, schleifen lassen und solche Sachen. Ich würde es halt auch immer sehen, wir gucken so, dass wir die Spiele halt gewinnen, ohne uns völlig zu verausgaben, wenn wir alle 3, 4 Tage spielen. Du kannst halt einfach nicht bis ans Leistungslimit gehen mit der Prämisse, na, dann gewinne ich halt 4-1 oder 5-1. Also wäre natürlich schön, kann man mal machen. Aber ich glaube, das trägt insbesondere bei unserer Vielzahl der Verletzungen, die wir gehabt haben und jetzt zumindest nicht ganz so extrem mehr haben, das ist in dem Sinne, glaube ich, nicht tragbar über eine ganze Saison. Und im Endeffekt ist es, das hast du ja vorhin auch zu Recht schon gesagt, eigentlich egal, ob du 4-1, 5-1 oder 3-1 gewinnst, am Ende stehen die 3 Punkte in der Tabelle. Und ich glaube schon auch, dass wir, es hat nicht immer geklappt, häufig schon, schon versucht haben, möglichst effizient ranzugehen an die Spiele und wenn es möglich war, auch Tore zu erzielen. Und wenn wir halt nur 1-0 gewinnen, dann gewinnen wir halt nur 1-0, solange wir defensiv stabil stehen und nicht zulassen. Und ich hatte es ja auch letzte Episode angesprochen. Im Endeffekt klappt die Taktik natürlich vor allem mit einer soliden und guten Defensive. Ne? Ein Tor machst du halt immer oder 2. Und wenn du natürlich wenig zulässt und defensiv hinten sicher stehst, dann funktioniert das. Wenn du dann halt defensiv mal einen schlechten Tag hast, wie gegen United beispielsweise, dann kippt die Prämisse mal. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir von diesem, wir wollen immer den Ball haben und der Gegner darf den Ball nicht haben, schon eher länger weg sind. Und ich glaube, Leeds gestern war schon ein Extrembeispiel. 50-50 teilweise war nicht so. Aber ich sag mal so, auch in Bournemouth zu Beginn des Monats, Januar, war das jetzt nicht so, dass wir permanent den Ball hatten. Und haben wollten auch.
Genau, und für mich ist es auch eine Art von Dominanz, wenn man das eben genau so managen kann und dass der Gegner dann trotzdem den Ball hat, aber eben in ungefährlichen Bereichen und jetzt nicht ständig zu klaren Torchancen kommt und so einen richtigen Druck entwickelt. Also das war ja, kann ich mich jetzt kaum an ein Spiel erinnern von uns die letzten Jahre, wo es wirklich so war, dass ein Gegner reihenweise uns hinten reingedrückt hat, sondern das ist einfach eine Art von Managen, man stellt gut zu, man macht die Räume im Mittelfeld dicht und dann kann der Gegner ruhig mal ein bisschen hin und her spielen und so zermürbt man dann auch den Gegner genau, so ein bisschen, ohne selbst zu viel zu investieren.
Genau, das ist ja extrem anstrengend für einen Gegner quasi, ja, irgendwie Lösungen zu suchen. Ich sage das Christian dann auch immer, wenn der irgendwie während der ersten Halbzeit sagt, oh, wir spielen zu langsam und der Gegner, der verteidigt. Und ich so, ja, lass die das mal 90 Minuten machen. Das halten die halt auch nicht durch. Klar, im Idealfall willst du natürlich einfach früh in Führung gehen und ein Spiel hoch gewinnen. Aber ich glaube, in der Liga momentan, und das zeigen ja auch andere Spiele, und das zeigen auch, glaube ich, so ein bisschen die Punktausbeute der Mannschaften auf den vorderen Plätzen. Die Liga ist extrem ausgeglichen, weil es einfach eine Vielzahl an Mannschaften gibt, die gut verteidigt. Und es gibt einfach auch eine Vielzahl an Mannschaften, die zumindest den guten und großen Mannschaften das Leben sehr, sehr schwer machen kann. So. Und wenn du halt über 38 Spiele plus andere Pokalwettbewerbe eine Saison durchhalten willst mit deinem Kader, dann kannst du nicht immer sagen, ah ja gut, ich kann heute voll ans Limit gehen, ich habe jetzt irgendwie 2 Wochen Pause, gewinne ich mal ein Spiel 5-1. Ich glaube, das klappt nicht.
Und genau, also das, ich glaube, ihr hattet letzte Woche auch so ein bisschen, ich glaube, Christian hat es gesagt, naja, da muss man halt mal reingehen und dann muss man Vollgas geben, dass man 3-0 führt. Also das sage ich auch immer, wenn solche Argumente kommen, die Spieler sind dann nicht dazu da, die Fans zu beruhigen und zu sagen, wir führen jede Halbzeit 4-0, sondern die haben das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Und dann ist es halt manchmal eben nicht der Weg Vollgas die ersten 20 Minuten und das Ding klar machen, sondern eben, wie wir es jetzt gerade analysiert haben, dann eben über Dominanz, über die Länge des Spiels hinten raus dann einfach den Sieg über die Zeit zu bringen.
Genau, ich glaube sowieso, dass man das nicht aktiv steuern kann. Das ergibt sich dann irgendwie durch den Spielverlauf so ein bisschen. Also das Villa-Spiel Ende des Jahres, wo wir dann 4 Tore noch machen, das ergibt sich dann einfach, weil Villa abbaut und wir halt dann doch mal die Dominanz haben. Aber das kannst du ja auch nicht in irgendeiner Form provozieren und erarbeiten. Also ich glaube schon, dass wir alle Möglichkeiten haben, auch jedes Spiel 3-4-0 zu gewinnen, wenn wir wollen würden und es der Gegner halt auch zulässt. Ne? Also es gehören halt immer
zwei dazu.
Und genau, gestern, um jetzt sozusagen den Bogen wieder zum Leeds-Spiel zu machen, denke ich schon, dass wir ein bisschen anders agiert haben als zuletzt. Das hattest du auch gesagt. Ich glaube schon, dass wir nach dem 2-0 und insbesondere auch nach dem 3-0 durch Gyökeres nach einer sehr, sehr guten Vorarbeit von Martinelli es eigentlich nicht haben schleifen lassen und gesagt haben, gut, 3-0 reicht, wir stellen uns jetzt irgendwie mal hinten rein, sondern dass wir auch da schon versucht haben, die Räume, die Leeds uns angeboten hat, zu nutzen, um gegebenenfalls halt noch ein Tor mehr zu erzielen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied gewesen zu den letzten Partien. Ob das jetzt gewollt war, ob das in gewisser Weise vom Gegner so ein bisschen auch erzwungen wurde beziehungsweise ermöglicht wurde, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ob Arteta gesagt hat, nach den letzten Spielen, wir müssen heute mal, wenn es die Möglichkeit gibt, eins mehr schießen, guckt doch mal, dass ihr bis zum Ende irgendwie drauf bleibt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wird man auch nicht.
Vielleicht lag es an den Spielern, auch an den Einwechselspielern. Also man hat, du hast gerade gesagt, super Vorarbeit von Martinelli. Als er reinkam, hat man schon gemerkt, er wollte. Dann Jesus fand ich auch, da hat er wirklich zwei Großchancen, bevor er dann das dritte Tor macht, also die dritte Chance dann reinmacht zum 4-0. Das war vielleicht auch jetzt wieder eine andere Situation. Nicht vier Wechsel auf einmal nach 50 Minuten, sondern so ein bisschen dosiert. Klassisch Arteta, wie man ihn kennt, so nach 60 mal zwei rein, dann wieder nach 70 noch einen rein. Und jeder Spieler, der reinkam, finde ich, hat auch seinen Job sehr gut gemacht und auch nochmal ein bisschen mehr Spritzigkeit reingebracht. Und dann ist es natürlich auch nochmal der Vorteil, der Gegner hat viel den Ball und dann kommen noch zwei, drei frische Kräfte und dann kann man so ein Spiel natürlich nochmal höher entscheiden.
Genau, und dann halt Spieler, die sich in gewisser Weise ja auch bewerben wollen für einen Startplatz, beispielsweise jetzt für Dienstagabend. Und insbesondere was Martinelli und Jesus angeht, halt auch Spieler, die, muss man schon sagen, jetzt nicht Stamm sind. Also bei Jesus ja sowieso nicht nach seiner langen Verletzung. Aber ich finde, Martinelli hat keinen Stammplatz und das kann ihm ja auch nicht schmecken. Also er muss sozusagen seine, und so viele Einsatzminuten waren es zuletzt auch nicht, ne? Also er muss seine Einsatzminuten irgendwie dann auch nutzen, um sich auf sich aufmerksam zu machen. Und das hat er in der Champions League bei Inter glaube ich, schon ganz gut gemacht und jetzt am Samstag in Leeds auch. Von daher, sagen wir so, klopft er doch schon sehr stark dran an den Startelf-Einsatz jetzt in den Pokalwettbewerben zumindest.
Genau, und so, du hast vorhin gesagt, Madueke auch dann, der sehr spontan irgendwie 10 Minuten vorher erfahren hat, er spielt, hat es auch gut gemacht. Also das ist ja genau das, was wir wollen. Wir haben halt jede Position doppelt besetzt und natürlich schmeckt es dem einen oder anderen nicht, wenn er dann auf der Bank sitzen muss. Und das ist aber genau die Reaktion, die man dann sich wünscht, dass ein Spieler reinkommt und dann eben zeigt, ja, ich bin auch noch da und was Besseres kann nicht passieren.
Ja, wir sind mittlerweile wieder an dem Punkt, wo ein Lewis Skelly nicht im Spieltags oder nicht auf der Bank Platz findet.
Ja.
Weil Calafiori auch wieder zurück ist nach Verletzung, in dem Sinne ganz gut, dass wir insbesondere in der Defensive jetzt mehr Optionen wieder haben. Hat sich, glaube ich, auch ein bisschen positiv schon bemerkbar gemacht bei dem einen oder anderen. Ich finde, wir stehen defensiv wieder stabiler, also zumindest ist in der, oder haben gegen Leeds eigentlich defensiv ganz gut agiert und stabil gestanden. Ja, bleibt eigentlich nur die einzigen schlechten Nachrichten die Verletzung von Saka, wobei das ja wohl nicht so schlimm sein soll. Und Merino war nicht im Kader. Ja. Da habe ich jetzt gelesen, dass es wohl gravierender sein könnte.
Ja, ich habe sogar gelesen heute, dass es eventuell noch morgen im Transfermarkt Arsenal nicht umschauen möchte diesbezüglich, weil es doch wohl eher Monate statt Wochen sind.
Oh, okay. Das habe ich, genau, also das mit den Monaten habe ich auch gelesen, dass es wohl eine schwerwiegendere Fußverletzung ist. Ja klar, ist natürlich jetzt in dem Sinne blöd, dass man einen Venery abgegeben hat, genau. Aber ich sag mal so, Christian Norgaard hat jetzt nicht so viel Einsatzzeit bisher gehabt, der wäre auch noch frisch für die Rückserie, aber klar, würde natürlich ein Kaderposten frei werden, wenn er jetzt wirklich mehrere Monate fehlen sollte. Wird man mal abwarten müssen. Ja, Panikkauf, Kim Kalsturm.
Ich glaube, die Zeiten sind zum Glück vorbei, könnte ich mir vorstellen.
Das ist ja, auch die Zeiten sind vorbei und können wir uns vorstellen, dass wir nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, jetzt nur bei einer Verletzung?
Nein. kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall nicht. Also, und im schlimmsten Fall kannst du so eine Leihe ja, glaube ich, auch noch beenden. Ich weiß nicht, wie die Vertragskonstrukte sind, ob es das geht, aber nein, also ich glaube, wie du das gerade gesagt hast, Norgaard wäre, glaube ich, gar nicht im Kader gewesen, wenn er nicht den Platz dann von Saka übernommen
Ja.
hätte. Luis Skelly war nicht im Kader. Dann haben wir noch jemand wie Daumen, der vielleicht auch wieder zurückkommt. Also ich glaube nicht, dass wir aufgrund von Manpower jetzt noch jemand bräuchten und jemand anders kriegst du eh nicht am letzten Tag des Transfersfensters. Von daher
Nicht
das.
mit den Qualitäten von
Genau,
Merino.
genau. Ja. Eze
Ja,
hat auch
gut.
nicht gespielt, die letzten Spiele. Von
Naja.
daher, also da haben wir schon genug Potenzial noch im Kader, dass wir das auffangen können.
Aber es zeigt, dass die Verletzten-Misere irgendwie nicht weggehen will. Ne? Haben wir doch alle gefeiert, dass Max Dorman jetzt der Einzige ist, der verletzt fehlt und schwuppdiwupp sind es wieder zwei. Wobei, also Saka scheint aus meiner Sicht nicht. Also ich habe das, weiß nicht, ob du das Video gesehen hast,
Ja,
wo
hat so
er
ein
sich
bisschen
verletzt.
gerumpelt, aber
Genau, hat
ja.
sich irgendwie aus meiner Sicht vertreten oder so. Gut, er hatte ja irgendwie, war ja schon auch zuletzt ein bisschen angeschlagen gewesen, hatte Arteta auch gesagt. Tja, klassischer Fall aus meiner Sicht von zu viel Einsatzzeit, kumuliert über die letzten Jahre. Das macht schon was auch mit so einem vergleichsweise jungen Spieler noch. Gut, aber dann, wenn das die einzigen beiden negativen Aspekte des Wochenendes aus Arsenal-Sicht sind, war es aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr gutes Wochenende. Keine Ahnung, es ist viel irgendwie über die Rolle von Kai Havertz gesprochen worden. Ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass er jetzt im Mittelfeld spielt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Und weiß nicht, irgendjemand hat das schon in die Hangouts-Gruppe auch gepostet. Ödegaard ist unzufrieden wegen Einsatzzeit. Und dass Ödegaard jetzt sozusagen dass Havertz den Vorzug vor Ödegaard im Leadspiel im Mittelfeld bekommen hat, das hätte ich jetzt wirklich nicht
Das
erwartet.
hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und ich denke mir dann immer, was ist dann mit Eze? Weil der ist ja auch auf der Position eigentlich
Ja, genau.
vorgesehen. Das würde ja bedeuten, dass das Havertz jetzt den zwei in den Platz wegnimmt, sozusagen, wenn man keinen von denen auf außen stellt. Und das hat mich jetzt auch gewundert. Ich weiß nicht, ob irgendwie das dann aus dem Mittwoch kam, wo man gesehen hat, dass Gyökeres Havertz vielleicht ganz gut kombinieren können, dass man das mal ausprobieren wollte. Aber ich war auch überrascht. Also hätte ich nicht mitgerechnet, dass er im Mittelfeld spielt. Ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht vorne drin anfängt, aber. Ja, war überraschend.
Ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es dauerhaft der Fall sein wird, weil da haben wir eigentlich aus meiner Sicht, also zunächst mal glaube ich, dass ein Havertz auf der 9 auch eine sehr, sehr sinnvolle Alternative sein kann zu Gyökeres, der bei aller Liebe ein Tor gemacht hat wieder, aber also ich werde immer noch nicht wirklich warm mit ihm vorne und ich glaube, Havertz auf der 9 könnte schon interessant sein. Vielleicht auch jemand, der dann halt die Räume wieder für nachfolgende Mittelfeldspieler kreiert, dass die torgefährlicher werden. Zum Beispiel in Ødegaard. Auf der anderen Seite, die Rolle von Eze bleibt aus meiner Sicht völlig schleierhaft. Ja, ich weiß nicht, 10 Minuten Einsatzzeit in Leeds, weiß ich, als Vorbereitung für eine Startelf-Einsatz am Dienstag vielleicht, aber hätte ich schon damit gerechnet, dass er jetzt erstmal derjenige ist, der gegebenenfalls eine, ich sag mal, eventuelle Formschwäche von Ødegaard kompensiert und nicht Havertz, der ein Jahr lang nicht gespielt hat. Aber vielleicht
Absolut, ja.
sagt man halt auch, okay, das ist die einzige Chance, Havertz jetzt Einsatzzeit zu geben, weil du da vorne auch irgendwie deinen Stürmer nicht rausnehmen willst. Aber das wird, glaube ich, ein interessanter Aspekt, beziehungsweise eine Position sein, die noch sehr, sehr im Flow sein wird in den nächsten Wochen. Und wir haben genug Spiele, von daher glaube ich auch, dass Ødegaard seine Einsatzzeit kriegt. Ja, ansonsten glaube ich, wie gesagt, ein sehr, sehr runder Auftritt. Ich meine, zu null gespielt. Ich habe jetzt nochmal gesehen, dass irgendwie Raya braucht noch ein zu null Spiel, um den Rekord aus der letzten Saison zu egalisieren. Das sollte möglich sein. Gut, Haken hinter die Liga. Sunderland jetzt am nächsten Wochenende dann in Brentford. Sunderland ist dann fast schon ein Must-Win, weil ich glaube, das Auswärtsspiel in Brentford, ich will nicht sagen, dass es ein Spiel ist, wo wir ausrutschen können, aber das wird, glaube ich, schon von den Partien jetzt in den letzten Wochen und in den nächsten beiden Wochen auch aus meiner Sicht schon ein. Nochmal, ja, wirklich ein Gradmesser, glaube ich. Eine Mannschaft, die gut drauf ist, unbequem zu bespielen. Und wir haben da auch nicht immer so gut ausgesehen. Aber Das ist noch weite Zukunft. Es geht am Dienstagabend erstmal in einem, ja, können gleich drüber diskutieren, wie wichtig dieses Spiel eigentlich ist. Im Ligapokal Halbfinale Rückspiel zu Hause gegen den FC Chelsea. 3-2 Vorsprung nehmen wir mit aus dem Hinspiel. Ja, wie wichtig ist es? Also wichtig schon dahingehend, dass wir natürlich ins Finale kommen wollen. Das sollte, glaube ich, klar sein. Aus meiner Sicht ist das Spiel aber irgendwie weniger wichtig als das Samstagnachmittagsspiel dann gegen Sunderland. Deswegen glaube ich schon, dass wir ein bisschen Rotation sehen werden in dosiertem Rahmen, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich auch. Also weniger wichtig, ja, das ist mir so schwierig zu sagen, weil wenn wir am Dienstag ausscheiden, dann kann das natürlich auf den Samstag auch wieder eine negative Auswirkung haben. Wobei mit dem Rotieren bin ich
immer das Wichtigste.
Genau, so ist es. Und ich bin mit dem Rotieren ja diese Saison auch überhaupt nicht böse, weil Rotieren hat sich in der Vergangenheit, da musste dann ein Holding und wer auch immer spielen, das war dann halt eine tatsächliche Rotation mit unserem aktuellen Kader. Wir haben es gerade gesagt, Martinelli spielt, dann spielt halt Eze. Das ist ja eine Top-Mannschaft. Also wir haben eigentlich gar keine zwei Mannschaften, sondern 1A und 1B vielleicht, wenn überhaupt. Von daher glaube ich schon, dass er natürlich rotiert, auch um Einsatzzeiten den Spielern zu geben, die wir gerade genannt haben. Aber dadurch wird die Qualität der Mannschaft, glaube ich, nicht schlechter, sondern im Gegenteil. Ich glaube, die wollen sich anbieten und von daher sehe ich in dem Fall Rotation keinerlei negative Auswirkungen haben, sondern eher positive. Und ja, ich glaube,
jetzt mal wir defensiv in der Viererkette jetzt auch wirklich wieder rotieren können, wenn alle dabei sind. Und Spieler wie Calafiori, Mosquera und Ben Wild brauchen ja auch regelmäßige Einsatzzeiten, genau, jetzt, damit die halt fit bleiben. Also es wären aus meiner Sicht schon so drei Kandidaten, die ich eher sehen würde und nach Möglichkeit, ja, weiß ich nicht, ob man Saliba und einen Timber auf die Bank setzt im Halbfinal-Rückspiel im Ligapokal, aber das waren halt beide Personen ja auch schon angeschlagen gewesen. Deswegen, wenn man denen irgendwie eine Pause geben kann, nochmal vor Sunderland und Brentford, dann ja nur in dem Spiel. Und dann, das meine ich dann halt mit dem vielleicht ein bisschen weniger wichtig. Und wir haben ja auch einen Vorsprung. Von daher, ja, will ich nicht sagen, dass wir uns zurücklehnen können, aber wir können, glaube ich, schon aus einem Vorsprung heraus ein Spiel kontrollieren und gestalten. Und in der Regel lag uns das zuletzt ja eigentlich immer ganz, ganz gut. Ja, ich hatte gehofft, dass Chelsea mit einem negativen Erlebnis in diese Woche geht, haben West Ham dann leider verhindert. Die kommen also auch mit einem positiven Erlebnis, auch wenn das Spiel enger war. Und ich glaube, wenn Arteta und Trainerteam genau hingeguckt haben, bleibt eigentlich der Befund, den wir aus dem Hinspiel schon mitgenommen haben, so, dass Chelsea insbesondere in der Defensive einfach anfällig ist und wir das nutzen müssen, oder?
Absolut. Ja, ja, sehe ich,
also ich glaube, das ist im Endeffekt unsere Offensivstärke schlägt deren Defensivschwäche, was mich eigentlich optimistisch zurücklässt für den Dienstagabend.
Genau, mit dem Vorsprung im Rücken. Ich glaube auch, also dass die da mit 2 Toren Unterschied gegen uns im Emirates gewinnen, das sehe ich doch überhaupt nicht.
Nee, weiß auch gar nicht. Das ist relativ, ist schon länger nicht mehr passiert. Ja. Du hast gesagt, es ist schon wichtig, dass man weiterkommt, auch dann im Hinblick auf Samstag. Würde natürlich auch bedeuten, dass wir ein Finale haben, voraussichtlich gegen Manchester City, die ja das, ich glaube, 2-0 Newcastle gewonnen haben, aus dem Kopf raus. Von daher wäre es sozusagen das erste direkte Duell dann, klar, irgendwann Mitte März oder so, würde bedeuten, dass unser Ligaspiel an dem Wochenende dann schon in den Februar rückt. Das heißt, von der oftmals auch hier schon diskutierten Pause, die wir dann irgendwie im Februar haben, weil wir keine Playoffs spielen, in der Champions League ist auch nicht mehr so viel übrig. Ist also schon, hängt schon Rattenschwanz wieder drin an mehr Belastung auch für die Spieler, aber ich glaube, dass so ein erster Finaleinzug per se erstmal wichtig ist. Auch für das Standing des Vereins, Wembley, wir waren lange nicht mehr da, FA Cup liegt schon ein paar Jahre zurück. Wie das Finale dann ausgeht, steht erstmal auf einem anderen Blatt Papier, aber dass du überhaupt da erst wieder hingekommen bist, glaube ich, wäre schon, glaube ich, fürs Selbstbewusstsein der Mannschaft sehr, sehr wichtig. Deswegen, ja, sehe ich es auch so. Es ist weniger wichtig als Thundernet, aber wir wollen natürlich schon ins Finale jetzt kommen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er versucht, ja, vielleicht doch weniger zu rotieren und dann doch mit der vollen Mannschaft zu spielen und zu gucken, ob man dann durch Auswechslung den einen oder anderen schont. Da bin ich gespannt. Also Aufstellung bei Arteta sind immer so ein bisschen Lotterie. Ist natürlich für die Fans positiv und für den Gegner dann halt auch schwierig auszurechnen.
Genau.
Hast du irgendjemanden auf der Liste, der auf alle Fälle, von dem du sagst, der muss spielen in so einem Spiel? Also zum Beispiel jetzt ein Jesus oder ein Gyökeres oder ein Havertz. Wäre mir im Endeffekt eigentlich egal, wen er da hinstellt.
Ja, das war mir auch egal. Ich glaube, so Havertz wäre schon ganz cool gegen Chelsea. Das war ja auch mal ganz erfolgreich, wenn er da gespielt hat mit seiner Vergangenheit. Also 5-0 gewonnen haben, glaube ich, letzte oder vorletzte Saison, als er 2 Tore gemacht hat. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Weiß aber halt nicht, wenn er jetzt 60 Minuten schon im Tank hat, am Mittwoch gespielt, ob er jetzt dann in einer Woche 3 Spiele mehr als eine Halbzeit machen kann, weiß ich nicht. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass Jesus spielt. Dem würde ich das auch alle mal zutrauen. Dann Martinelli wird sicher spielen. Das sah gegen Chelsea auch immer ganz gut aus. Ja, und dann ist die Frage, ich vermute, dass er eher Ødegaard als Eze spielen lässt. Und ja, dann wird die Frage sein, wie fit Saka ist. Ich würde ihn eher schonen, wahrscheinlich. Und dann mal gucken, ob Madueke nochmal eine Chance bekommt. Aber für Eze sehe ich es dann schwierig, ehrlicherweise.
Ja, oder Eze und Ødegaard zusammen, aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Genau, und da muss man mal gucken, inwieweit Christian Norgard mal seine Chance im Mittelfeld kriegt. Insbesondere jetzt durch die Verletzung von Merino sehe ich da eigentlich wenig Alternativen. Aber so wie ich Arteta kenne, heißt das Mittelfeld Zubimendi, Rice, Ødegaard.
Ich wollte es gerade genau das Gleiche sagen, so wie man Arteta kennt. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass er Norgard spielen lässt, sondern dass er die beiden Rice und
Zubimendi spielen lässt. Aus meiner Sicht ist dann Norgard eher vielleicht auch ein Kandidat für Sunderland.
Ja, möglicherweise, die jetzt auch nicht so gut drauf sind, wo man merkt, dass Xhaka fehlt. Dass
genau, also vielleicht ist so es gut ist. Sozusagen das eher das Spiel, wo er ein bisschen rotiert, auch im Hinblick darauf, dass dann Donnerstag schon in der Liga wieder gespielt wird. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Lass uns ganz kurz zum Abschluss noch, wir haben es kurz schon angeschnitten, Thema Transfer, aber eigentlich ja auch eher so ein bisschen vor dem Hintergrund einer möglichen längeren Merino-Verletzung. Wir haben glaube in keiner Ausgabe im Januar über das Transferfenster groß gesprochen, deswegen dachte ich, machen wir es zumindest noch ganz kurz jetzt. Heißt aber auch, dadurch, dass wir nicht drüber gesprochen haben, ist es wenig passiert. Die einzigen beiden nennenswerten Ereignisse sind die Leihe von Vinary und heute bekannt geworden, der Wechsel von Zinchenko zu Ajax. Überrascht uns, glaube ich, in dem Sinne nicht, ist auch, glaube ich, ganz wohltuend. Dass Zinchenko weggegangen ist, ist in dem Sinne ja eigentlich ohne Auswirkung. Die Leihe von Vinary, aus deiner Sicht richtige Entscheidung für ihn?
Ja, auf jeden Fall. Dass er natürlich dann in seinem Debüt gleich nach 10 Minuten trifft, ist natürlich perfekt.
Ein Fingerzeig.
Fingerzeig, ja, ich glaube, in dem Alter, und er ist halt erst 18, da ist Spielpraxis oder einfach Spielminuten alles, dass du halt nicht auf der Bank versauerst und die Einsatzzeiten wären einfach bei uns, jetzt wusste man nicht, dass Merino sich verletzt, aber bei uns einfach nicht da gewesen in der Form. Und ich glaube, dass für so junge Spieler, es hatte ja irgendwie jeder der Jungen, jetzt mal Saka ausgenommen, von einem Smith Rowe, Eddie, die hatten alle mal so ein, zwei Nelson, die hatten alle 2 Saisons, wo sie auf Leihe waren. Und da sah es eigentlich immer ganz gut aus. Deswegen, ja, ist glaube ich, für ihn richtig, so ein halbes Jahr. Ich glaube, Frankreich könnte ihm auch gut liegen. Man hat es jetzt gesehen, erstes Tor gleich gemacht. Von daher, ja, finde ich eine gute Entscheidung. War ja abzusehen auch, dass er da in den letzten Monaten des letzten Jahres auch nicht mehr so zum Zug kam. Und ja, glaube ich, das Beste für beide Seiten. Und
ja, klar. Die interessantere Frage ist eher dann so ein bisschen, wie überhaupt mit den jungen Spielern verfahren wird, weil es wird so oder so für ihn schwierig, glaube ich, in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren in der Mannschaft da zum Zug zu kommen, wenn die Mannschaft so zusammenbleibt. Ist dann immer auch eine Frage, ob man doch mal einen Leistungsträger verkauft, um Geld zu generieren. Das kann alles sein. Aber ich glaube, um überhaupt in der Verlosung zu sein für einen möglichen Platz im Kader, ist die Laie definitiv richtig und wichtig. Und wie gesagt, der Merino-Ausfall aus meiner Sicht ist jetzt auch eher mit geringen Implikationen für einen Venary. Ja gut, dann werden wir mal gucken, wen wir morgen verpflichten.
Ich fand es übrigens interessant, dass die Ablöse für Sinni genauso hoch war wie die Leihgebühr für Vaneri. Ja. Beides, glaube ich, 1,5 Millionen Euro. Aber ja, gut.
Porto-Kasse. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, das sind ja letztendlich Peanuts-Beträge, aber diese ganzen Siege, die wir jetzt mitnehmen, auch in der Champions League, die spülen ja ein bisschen Geld rein. Also so ist es ja nicht. Und 1,5 Millionen Ablöse mag niedrig klingen, aber es ist halt zur Not im Fall der Fälle alles ein bisschen Geld, um die Bilanzen auszugleichen, weil das wird dann zwar ein Thema für den Sommer, wir so oder so sicherlich auch mal einen Spieler verkaufen müssen.
Ja, das glaube ich, wird passieren.
Das wird passieren. Gut, ich denke, wir haben erstmal das Wichtigste besprochen für den Dienstagabend, 21 Uhr ist, glaube ich, Anstoß. Sky überträgt natürlich, genauso wie das zweite Halbfinale dann am Mittwoch zwischen Man City und Newcastle. Ich würde mich freuen auf ein Finale gegen City. In Wembley ist nicht so verkehrt, haben wir zuletzt auch positive Erfahrungen mit gehabt. Gut, bis dahin sind es auf alle Fälle nochmal ein paar Wege, aber ich glaube, die Mannschaft die positiven Impulse von einem Finaleinzug auf die weiteren Spiele, die wären schon sehr, sehr groß. Absolut. Von daher glaube ich.
Das meinte ich, ja.
Ja, wäre das in der Tat ganz wichtig. Gut, danke Simon für Episode 327. Da Christian gegebenenfalls im Dschungel in Australien eingesperrt wird, wenn es weiter so gut läuft, haben wir das Vergnügen auch noch in den nächsten Wochen. Wir werden auf alle Fälle die nächste Episode dann nach dem Sunderland-Spiel aufnehmen und mal gucken, wo wir dann stehen, wie groß der Vorsprung ist, wie wir durch den Pokalabend gekommen sind und durchs nächste Premier League-Wochenende. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder zuhört. Für das erste erstmal danke, Simon, für heute. Wir schließen Episode 327, drücken die Daumen für den Dienstagabend, kommt gerne in unsere Hangouts-Gruppe, da mich nochmal ein paar Fragen erreicht haben, wie man da eigentlich reinkommt, ganz kurz, am besten einfach eine E-Mail schreiben an germgunners@googlemail.com und nennt uns eure E-Mail-Adresse, mit der ihr eingeladen werden wollt und dann kann man da ganz schnell beitreten. So, das als Formal ja noch zum Ende der Episode. Wie immer, danke fürs Zuhören. Danke, Simon. Und dann bis nächste Woche.
Ciao.